vernetzt.
Kirche digital denken. Herzlich willkommen zur zweiten Nummer von dem Podcast Vernetzt.
Kirche digital denken. Wieder mit Steffi,
Timo und
Paula. Hallo.
Hallo Paula.
Wir sind zu Gast bei dir im AKD, dem Amt kirchlicher Dienste. Und du arbeitest hier als was denn eigentlich?
Ja, also ganz offiziell nennt sich das Studienleiterin für Religionspädagogik und Mediendidaktik. Also alles, was mit Lehren und Lernen mit Medien zu tun hat, ist meine Aufgabe.
Okay, und wir sprechen so ein bisschen über deine Arbeit, deine Themen heute und haben vorher ein Medienthema unsererseits noch. Wie ihr es gerade gehört habt, haben wir endlich einen Jingle. Und zwar habe ich Tyler Larsen, der 8-Bit-Musik macht und da drin Kirchenlieder verarbeitet hat in 3 Alben und die gratis im Internet zur Verfügung stellt auf noisetrade.com/Tyler Larsen oder so, den Link findet ihr in den Shownotes, gefragt, ob wir dieses Lied, eine feste Burg ist unser Gott auf Deutsch, verwenden können für einen Jingle, und er war so, ja, das klingt doch nach einem voll guten Projekt, mach das mal. Und deshalb haben wir jetzt endlich einen eigenen Jingle.
Ja, also danke an Tyler Larsen.
Okay. Dann war das Vorgeplänkel, und jetzt geht's irgendwie zum medialen Gebrauch von digitaler Kirche und deiner Arbeit. Mit wem arbeitest du eigentlich so hauptsächlich zusammen?
Hauptsächlich wahrscheinlich mit meinem Arbeitsplatz und meinem Computer, aber also von der Stellenausschreibung ist die Hauptzielgruppe die Lehrkräfte und angehenden Lehrkräfte, aber es hat sich jetzt mittlerweile relativ ausgeweitet. Also ich bin in der Vikarsausbildung, bin auf Pfarrkonventen, arbeite viel mit dem Studienleiter für Konfirmandenarbeit, der Studienleiterin für Arbeit mit Kindern. Also es ist im Prinzip alles, was irgendwie mit Bildung in der kirchlichen Arbeit zu tun hat. Absolut umfassend und vielseitig.
Und du machst dann Fortbildung mit und für diese Menschen?
Genau, also die Hauptaufgabe sind Fortbildung, obwohl die jetzt zeitlich nicht so häufig vorkommen, sondern also man erarbeitet vor allem ganz viel Konzepte mit mediendidaktischem Schwerpunkt. Ich bin in einer Zeitsprung-Redaktion und möchte dort auch regelmäßig Artikel schreiben.
Was ist der Zeitsprung für alle Menschen, die ihn noch nicht kennen sollten?
Das glaube ich nicht. Der Zeitsprung ist sozusagen die religionspädagogische Zeitschrift der EGPO und hat hier Sitz im AKD, früher von ihrem Jens Kramer geleitet und jetzt von Frau Schröder.
Und ihr macht so Arbeitshilfen und thematische Reflexionen.
Genau, also jede Landeskirche hat ja meist eine religionspädagogische Publikation, und bei uns ist es der Zeitsprung. Also richtet sich hauptsächlich an die Religionslehrer und Religionslehrerinnen, aber auch für jeden anderen, der interessiert ist in dem Bereich.
Und die kann man, glaube ich, auch kostenlos in der PDF-Version im Netz finden, oder?
Genau, ja. Ist eine völlig freie Datei bei uns auf der Website zu finden. Ja, und neben den Fortbildungen und Publikationen könnte man sagen, gibt es quasi im medienpädagogischen Bereich so 4 Schwerpunkte, die sich herausgebildet haben. Denn das ist ein wahnsinnig breiter Bereich. Also das habe ich relativ schnell gemerkt, dass man sich konzentrieren muss auf ein paar Bereiche. Und das ist momentan ganz viel Fotografie und Videoprojekte. Also dazu, dass eben Hörspiele eben heute für mich Premiere sind. Normalerweise sind es eben andere Sachen. Dann der sinnvolle Einsatz von Smartphone und Tablet im Unterricht. Aber auch ganz klassisch die Filmbildung, die jetzt nicht nur konsumorientiert ist, also ganz partizipativ. Wie können Schüler auch selbst Filme drehen? Was können sie an religiöser Bildung lernen? Und ein ganz besonderes Herzstück, das wird wahrscheinlich jetzt viele schockieren, weil es gar nicht so digital ist, ist die Literaturpädagogik, die mir sehr viel Spaß macht und wo man schön crossmedial arbeiten kann. Da kommen wir bestimmt auch nochmal später zu sprechen.
Ja, schön. Da haben wir ja gerade schon einen großen Einblick gekriegt. Dann gehen wir doch mal in ein Thema tiefer rein.
An deiner Tür hängt Werbung für das neueste Produkt, Selfies.
Genau.
Um was geht es in der Arbeitshandreiche, oder was ist genau?
Genau, also es war ursprünglich ein konkretes Schülerprojekt. Also eigentlich habe ich ja mit Schülern nicht mehr so viel zu tun. Ich war ja ursprünglich, also vom Hause aus, Gymnasiallehrerin und war 10 Jahre in Brandenburg an einer staatlichen Schule. Religionslehrerin und habe jetzt ja im Prinzip de facto gar nicht mehr mit Schülern zu tun, finde es aber wahnsinnig wichtig, sonst könnte ich eigentlich die Arbeit so gar nicht wirklich machen, wie ich sie tue. Und es war ursprünglich ein Schulprojekt mit der evangelischen Schule Neuropin, die ja auch sehr bekannt ist und ja auch sehr offen ist für ganz verschiedene Projekte. Und dort haben wir 3 Tage mit Schülern einer mehrerer 6er Klassen zusammengearbeitet. Und es ging um das Schlagwort, das Buzzword Selfies, aber im Prinzip eigentlich um viel mehr. Es ging um Identitätsfragen, um ganz viele religionspädagogische Fragestellungen, die wir mit den Schülern 3 Tage gemacht haben. Und auch ganz konkret Medienpädagogik. Also wie kann Fotografie denn auch zu Kunst anregen? Also Schüler kennen ja meist oder nutzen ihr Smartphone maximal, wenn es um Fotografie geht, um 10-mal irgendwie ein Selfie machen und 10-mal eine ganz bestimmte Handbewegung. Aber wie kann man tatsächlich auch selbstwirksam über Fotografie künstlerisch tätig werden. Das war für sie, glaube ich, eine ganz schöne Erkenntnis. Also die hatten wahnsinnig viel Freude erstmal an dem Medium Fotografie. Es war für sie sehr neu. Und dann die Brücke sozusagen zu ganz vielen theologischen Themen. Das haben wir versucht dort zu tun. Und daraus hat sich jetzt ein fertiges Fortbildungskonzept entwickelt. Also ich bin in verschiedenen Kirchenkreisen, auf den Tagungen zur Konfirmandenarbeit wird das vorgestellt. Und es gibt eben diese Handreichung, diese didaktische Handreichung.
Und wird es angenommen oder ist
ja
da so eine Scheu auch vorhanden mit der Selfie-Pose?
Nee, ich glaube eher, dass ganz viele das nutzen, weil sie denken, dadurch können sie vielleicht auch Heranwachsende erreichen. Ne? Also es ist ja wie gesagt einfach auch so ein Buzzword, was sehr verbraucht ist, aber dann sozusagen auch zu entdecken, wie vielfältig pädagogisch man damit arbeiten kann, das reizt relativ viele. Also es, ganz im Gegenteil, es ist eins der erfolgreichsten Projekte eigentlich, meine Arbeit.
Und wie reagieren die Schüler und Schülerinnen darauf? Fotografieren die sich alle gerne oder sind manche da auch so, jetzt ich und nee, kann ich nicht lieber einen Baum fotografieren?
Können sie auch. Also wir haben also Fotopädagogik betrieben. Das heißt ja, dass man erstmal so grundlegend anfängt, mit Perspektive zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch erstmal simpel, sich auf den Boden, auf die Wiese legen. Neuropin, die Schule ist ja quasi am Wasser gebaut. Es liegt sehr in der Natur. Also wir haben erstmal ganz grundlegend mit Fototechniken gearbeitet, damit sie das dann für ihre Fotoaufträge sozusagen nutzen können, wo es dann um Identitätsfragen ging. Genau, sie kennen eigentlich auch aus Social-Media-Kontexten ja sogenannte Influencer, die ja auch ganz viel in Perspektive arbeiten und Videos drehen. Also es war ihnen eigentlich nicht unbekannt, sie kennen es aus ihrer Lebenswelt. Genau, also was vielleicht, weil deine Frage war ja so ein bisschen die Scheu vorm Fotografieren. Also bei den Schülern, wir haben es ja nur an dieser einen Schülerzielgruppe getestet und von daher ist das auch jetzt nicht so aussagekräftig, weil da Schüler sind, die sehr reflektiert waren für ihr Alter. Also eigentlich ist 6. Klasse sogar an der Grenze, wenn es um Metaebene und Selbstreflexion geht. Und die waren schon relativ weit. Was mich überrascht hat, war, dass sie tatsächlich alle ein Smartphone schon hatten. Ne, also absolut übereinstimmt mit der Gym-Studie. Genau, aber normalerweise fängt man eigentlich in dem Bereich erst ab der 7. Klasse an. Die haben das schon sehr gut hinbekommen. Das ist bestimmt nicht bei allen Schülern so.
Und die Fotos, die in dem Kontext entstanden sind, werden die irgendwie weiterverwendet oder bleibt es in dem Projektrahmen?
Das sollte in dem Projektrahmen sein. Also wir haben 1-2 Fotos, da haben wir uns die Rechte geholt, auch für die Publikation, aber die Ansage am Anfang war, dass das ein geschützter Raum ist, wo sie sich auch mal trauen können, ganz anders zu zeigen, weil wir hatten auch relativ viel Jungen, das war auch nochmal so eine Überraschung. Es war also nicht so ein reiner Mädchenkurs, sondern viel Jungen, die mitgemacht haben und ich glaube, denen war das sehr wichtig, dass das jetzt nicht automatisch nach außen geht und auf jeder Website irgendwie von der ECBO.
Und warum bist du davon ausgegangen, dass es ein Mädchenkurs wird? Ist das erfahrungswert?
Ja, ist ja auch tatsächlich so, wenn man bei Google Selfie eingibt, dann ist, glaube ich, der höhere Prozentsatz eher weiblich. Also es gibt mittlerweile auch natürlich Jungen, die das komplette Spektrum von sportlichen Selfies oder sehr ästhetischen Selfies abbilden. Aber vorrangig ist das, glaube ich, leider noch sehr gendertypisch vertreten.
Okay. Und habt ihr das Gender-Thema auch behandelt dann da drin?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns verschiedene Darstellungen aus dem Internet eben angeschaut und eben auch erstmal darüber gesprochen, wie die Selbstdarstellung, die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung für sie sozusagen sichtbar wird und wie sie selbst auch Darstellungen im Netz nutzen. Das war so der erste Schritt, um ins Thema einzusteigen.
Und wenn Jungen in der Regel nicht so viele Selfies machen, was machen die dann für Fotos?
Also wenn sie überhaupt Selfies machen, dann ist das eher sozusagen der humorvolle Bereich, den sie versuchen abzudecken. Also es gibt ja auch so bei den Mädchen in einer bestimmten Altersgruppe, glaube bis 18 kann man das hochziehen, sehr auf Schönheitsidealen nacheifern fixiert. Und bei Jungen ist das, kann man glaube ich bei den Fußballer-Instagram-Accounts ganz gut abschauen, dass es eher um Humor geht, um, weiß ich, meine Freunde irgendwie zu dokumentieren. Aber es gibt, wie gesagt, auch mittlerweile wirklich viele Jungen, die, weiß ich, diese typischen Spiegel-Selfies machen. Also es wird einfach, die Grenzen, die verschwimmen eigentlich immer mehr.
Ihr habt das Material auch unter Creative Commons veröffentlicht. Ist das ein spezielles Thema gewesen, unter welchen Lizenzen eure Arbeit veröffentlicht wird, oder ist es eh so?
Also ich würde am liebsten ganz viel über OER-Lizenz veröffentlichen. Da muss man sich, glaube ich, aber allgemein nochmal hier im Akademiker ECPO noch ein bisschen anders aufstellen. Also wir arbeiten noch nicht grundlegend so. Es gibt Institute, die ihre Publikationen auch wirklich schon mit freien Lizenzen herausgeben und eben auch selbst Fotos benutzen. Soweit sind wir jetzt hier in unseren Publikationen noch nicht. Es wäre mir aber ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich glaube, das ist auch das Einfachste für den Unterricht oder für Lehrende, wenn sie also die Fähigkeit haben oder wissen, wie kann ich selbst auch Fotos herstellen, ohne mir jetzt diesen oder um mir diesen ganzen Stress mit Lizenzen zu sparen. Oder auch selbst Töne herzustellen, selbst einen Sound herzustellen, um beispielsweise einen Film zu untermalen, diesen Unterricht herzustellen.
Mir ist nur aufgefallen, dass es eine relativ enge Lizenz ist, mit Namensnennung, nicht kommerzieller Nutzung und Nichtveränderung des Materials, wo ja so die OER-Debatte eher dann geht, das ist eigentlich gar nicht mehr so richtig OER dann, sondern man sollte eher halt CC0, also komplett Public Domain, freie Nutzung oder nur die Namensnennung als Auflage dieser Lizenz irgendwie mit beigeben.
Ist richtig, genau. Also es lag auch ein bisschen daran, dass teilweise manche Bilder einfach eine andere Lizenz haben, die dort abgebildet sind. Ja.
Okay. Das ist auch der Grund, warum dann oft gesagt wird, man sollte für seine eigenen Bildungsmaterialien möglichst weite Lizenz wählen, damit man die nächsten, die es irgendwie weiter verwenden wollen, nicht in diesen Kettenschlamassel rein bewegt. So.
Genau, da haben wir einfach noch so wahrscheinlich selbst noch einen gewissen Weg vor uns.
Ja. Du bist ja auch in so religionspädagogischen Debatten auf Twitter und so ein bisschen mit unterwegs. Wie weit ist Twitter so ein Ort für dich, für so Fachaustausch?
Ganz enorm. Also das wäre auch ein Projekt gewesen. Ihr habt ja nach Herzensprojekten gefragt. Also gerade diese überregionale Vernetzung oder auch mittlerweile internationale Vernetzung im religionspädagogischen Bereich ist erst durch Twitter entstanden. Ich habe das relativ spät erst begonnen. Das stammt wahrscheinlich so ein bisschen aus meiner Lehrertätigkeit, wo man noch so ein bisschen eine Hemmschwelle hat, öffentlich zu werden, weil Schulen meist damit ein Problem haben. Und seitdem ich sozusagen auf Twitter ganz aktiv bin und auch sehe, also inwiefern das eine Face-to-Face-Kommunikation unterstützt. Also der Reli-Chat, auf den komme ich später nochmal, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, ist das eigentlich nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Also das ist eben so ein Herzensstück von mir. Das ist eine Ebene darüber. Darunter kommt die konkrete praxisorientierte Arbeit, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und dann eben, wie kann kirchliche Bildungsarbeit überregional, international gestaltet werden? Welche Diskussionen gibt es? Wie kann ich mich daran beteiligen? Was kann ich für Impulse für die ECPO und fürs AKD mit hineinnehmen?
Und was ist das im Konkretum, was dich letztens bewegt hat?
Naja, also es sind wie gesagt zum einen der Reli-Chat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Bildungschats im Internet. Der Edu-Chat ist so der größere. Es gibt mittlerweile sogar einen Biblio-Chat. Also die Bibliotheken beschäftigen sich mittlerweile auch mit der digitalisierten Welt. Der ist jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Und es gibt so eine Kerngruppe, die sehr aktiv sozusagen über verschiedene religionspädagogische Fragen sich austauscht. Es gibt immer ein Thema, was abgestimmt wird, und dann überlegt sich das Kernteam verschiedene Fragen. Und daraus hat sich jetzt tatsächlich ein Barcamp entwickelt, was nächstes Jahr in Saarbrücken stattfindet. Was aber international ist, also wo Religionspädagogen aus Wien, aus der Schweiz und eben quer durch Deutschland sich dort treffen, weil wir Lust hatten, nach dem ganzen Diskurs irgendwie bei Twitter jetzt mal konkret uns zu sehen und vielleicht nochmal ganz andere Projekte anzustoßen. Also das finde ich wahnsinnig spannend.
Willst du den Termin davon direkt in den Raum werfen oder hast du ihn nicht präsent? Wir werfen ihn sonst einfach.
Den kriegt man bestimmt auch über Google raus. Also auf jeden Fall findet es in der Marienschule in Saarbrücken statt. Also wer vielleicht auch Lust hat, mal kurz nach Frankreich noch einen Kurzurlaub anzuhängen. Es lohnt sich, aber man findet das im Internet. Ich habe es gerade nicht präsent. Im Frühjahr ist das. Genau, also das ist so ein konkretes Thema, wo ich aber nur mitmache und wo ich richtig gestaltet habe, war die Alpica Online-Fortbildung. Viele werden aber auch den Begriff jetzt nicht kennen. IPCA ist ein bisschen ein unbekannter Begriff. Es ist im Prinzip die Arbeitsgemeinschaft der religionspädagogischen Institute und auch katechetischen Ämter. Also hier im AKD gab es ja auch früher mal ein sogenanntes PTI, also ein pädagogisch-theologisches Institut, was es jetzt nicht mehr gibt. Aber in allen anderen Landeskirchen heißt es eigentlich noch so ähnlich. Und jeder Studienleiter ist einer IPK zugeordnet, ich der IPK Medien. Und wir haben sozusagen eine überregionale Fortbildung initiiert vor einem Jahr, die über ein halbes Jahr ging, wo aber alle Studienleiter sich einschreiben konnten, um eben Kompetenzen oder einfach digitale Potenziale, Tools auszuprobieren, Lernszenarien und dann für ihre Arbeit sozusagen auch anzuwenden. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir hoffen, dass es noch weitergeht. Aber das war sozusagen ein gutes Beispiel dafür, wie wir überregional uns vernetzen, wie auch die Landeskirchen zusammenarbeiten. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass sozusagen eine Neudefinition von Arbeitszusammenhängen erst durch Digitalität entsteht.
Ich habe auf Twitter gesehen, dass relativ viel Video-Chat-Einblendung auf den Fotos auch zu sehen waren, was in euren Kontext irgendwie stärker verwendet wird als in unserem oder meinen persönlichen Arbeitskontext.
Online-Konferenzen.
Ja, Videokonferenzen über Zoom etc.
Ja, genau. Also weil wir ja im Prinzip natürlich nicht alle uns in Berlin sehen können. Und die IPK-Medien ist, glaube ich, die am besten vernetzte IPK. Wir arbeiten wirklich sehr viel miteinander zusammen. Teilen für Expertise und mussten für die Fortbildung natürlich auch einfach das Konzept kreieren und uns darüber Gedanken machen, wie wir uns am ehesten treffen. Und von daher war das eigentlich relativ naheliegend, dass wir Online-Konferenzen einführen,
okay. Was
eigentlich nach Standardrepertoire von uns mittlerweile ist.
Und in welchem Umfang ist es dann im Verhältnis zur Präsenz?
80-20, also 80% online konferieren, 20% real treffen. Obwohl das Online-Konferieren ja auch schon was Reales hat.
Ja. Und gab es da Widerstände von Einzelnen?
Ja.
Erst ein bisschen überredet werden mussten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch in Ordnung. Also man hat ja selbst auch Widerstände. Es ist ja bei Weib nicht so, dass man dass Digitalität nicht auch Widerstände mit sich trägt, sondern es gab natürlich auch Studienleiter, die einfach auch eine gewisse Haltung mitbringen. Es hat ja auch erstmal im ersten Schritt was mit Haltung zu tun, ob ich etwas ausprobiere. Und das haben wir versucht abzubauen. Und am Ende kamen wirklich ganz tolle Projekte raus. Und das Schöne war, der Nebeneffekt, dass tatsächlich Institute zusammengearbeitet haben und beispielsweise eine Website kreiert haben für die Religionslehrer, die in einer inklusiven Religionspädagogik arbeiten, weil die meist gar nicht mehr vorkommen. Ne? Also die haben zu wenig Angebote und wollten jetzt einfach was Neues schaffen. Da waren wir eigentlich sehr stolz drauf, dass sie vor allem erkannt haben, dass Kollaboration einfach so ein Effekt ist, der davor wahrscheinlich nicht so verbreitet war.
Ja, Kollaboration nochmal kurz für die, die sich mit den Begriffen noch nicht so auskennen, gemeinsam arbeiten. Oder würdest du sagen, noch mehr?
Noch mehr? Also
gemeinsam gleichzeitiges Arbeiten.
Genau, also man verwechselt es häufig mit Kooperation, denkt, man macht es vielleicht auch gerade schon im Unterricht. Kollaboration meint aber viel eher beispielsweise, ich sitze bei mir zu Hause als Schüler am PC und mein Mitschüler in einer anderen Stadt oder an einer anderen Adresse und ich kann gleichzeitig ein Dokument erarbeiten oder kann gleichzeitig irgendeine Umfrage bearbeiten. Und kooperative Projekte, da war es ja meist so, dass man im Unterricht Aufgaben vergeben hat und eine Gruppe erarbeitet verschiedene Aspekte, aber sie arbeiten nicht an einer Frage zusammen. Und das meint es eigentlich vor allem. Also man kann quasi ortsunabhängiger und zeitunabhängiger miteinander arbeiten. Also was auch tatsächlich für meine Schüler ganz wichtig war, weil die in Brandenburg gelebt haben und tatsächlich auf alle Kleckerdörfer verteilt waren und manche Arbeiten daran scheiterten, dass sie nicht in der Lage waren, sich tatsächlich zu treffen. Und so fing ich eigentlich auch an, mich mit Digitalität zu beschäftigen, weil ich meine Arbeit erleichtern oder es erst möglich machen wollte.
Haben die Schülerinnen denn wenigstens ausreichend Internetanschluss in Brandenburg?
Ja, das ist ihnen ja selbst persönlich auch wichtig, dass sie das zu Hause haben. Es war also auch keine Ausrede mehr da.
Okay. weil es ja ein spannendes Thema irgendwie, die digitale Infrastruktur in ländlichen Räumen als Partizipationsrahmen eben gerade auch für so Zukunftsgestaltung von ländlichen Räumen und dass solche Konzepte auch greifen können. Dann
stimmt, ja, es ist wahrscheinlich für Gemeinden auch nochmal schwieriger, aber die privaten Haushalte waren, also meine Erfahrung, dass die relativ gut ausgestattet waren für die Dinge, die wir vorhatten.
Na und in den Gemeinden müssen wir dran arbeiten.
Genau, da wären wir genau beim Thema.
Genau. Ja, die dürfen jetzt schön zuhören und sich Mut machen lassen, dass sich da gerade auch für die ländlichen Räume viele, viele Chancen ergeben, gemeinsam an Dingen dran zu sein, ohne immer eine halbe Stunde durch die Gegend fahren zu müssen. Ich glaube, da liegt eine große Chance drin.
Absolut.
Wir waren ja auch in Loccum zusammen auf der Tagung. Christlich, smart.
Heilig, christlich, heilig, smart.
Christlich, smart. Da war auch so diese digitale Kirche-Bubble, die sich um diesen Hashtag organisiert, so ein bisschen am Start. Und du sagtest da, Religionspädagogik fehlt da oft als Perspektive, als Thema, als Zugang so da drin. Und ich fand es jetzt auch irgendwie wieder interessant zu merken, welche Themen und Arbeitsweisen es irgendwie gibt, die vielleicht auch fortschrittlicher sind als die bei so klassischer Institutionskirche irgendwie so gelebt werden. Ich kenne, glaube ich, keinen kirchlichen Bereich, wo 80% Videokonferenzen irgendwie ein Thema abdecken würden oder so. Ich glaube, die meisten
fällt mir auch keins ein.
Institutionen wissen noch nicht mal, welches Programm sie jetzt für welchen Use Case da verwenden würden. Was wünschst du dir in diesem Spannungsrahmen? Wie könnte irgendwie da auch mehr Symbiose, mehr Wahrnehmung irgendwie stattfinden?
Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, es geht auch um verschiedene Ebenen. Ne? Es wird ja immer sehr, also gerade auf dieser Tagung in Loccum, ich glaube, es war nicht beabsichtigt, aber ich hatte persönlich den Eindruck, dass es sehr parochial vertreten war und sehr parochiale Diskussionen geführt wurden und der, jetzt mal sehr provokant, der zugespitzt, der Bildungssektor eigentlich so gut wie gar nicht vorkam. Und ich bin jetzt zwar für den Religionsunterricht zuständig, weitestgehend, aber ich würde mal sagen, jeder, der irgendwie im pädagogischen Zusammenhang arbeitet, also egal ob jetzt Konfirmandenarbeit, Arbeit mit Kindern, Erwachsenenbildung, Arbeit mit Senioren, das ist alles ein pädagogischer Zusammenhang und eigentlich sind die Gedanken immer ähnlich und gleich. Also vielleicht ist der Anspruch ein anderer und auch der Verpflichtungscharakter ist natürlich in der Schule naturgemäß ein anderer, aber ich fände es ganz schön, wenn man grundlegend erkennt, dass wir in vielen Bereichen uns pädagogische Gedanken machen müssen und dann vielleicht auch dementsprechend Personen auf dem Podium sitzen oder auch Workshops geben, die das vielleicht ein bisschen abdecken. Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, bin ich eigentlich die Zielgruppe, die Sie ansprechen wollen?
Ist vielleicht das klassische Gefälle oder Konfliktfeld zwischen Theologinnen, die irgendwie dann so Kirche oft auch stark prägen und Religionspädagoginnen und das ist so eine gewisse Scheuklappenblindheit.
Ja, das müssen wir runterreißen.
Ja, zumal ich glaube, dass auf dem Weg auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, wenn wir darüber reden, wir wollen Kirche digitaler denken und Kirche digitaler gestalten, geht es ja auch darum, das gemeinsam zu erlernen. Nicht nur für Jüngere, nicht nur für Ältere, aber insgesamt miteinander. Und da ist es natürlich toll, wirklich auf Pädagogik, pädagogisches Denken und all das, was ihr schon gemacht und probiert habt, zurückzugreifen und nicht zu sagen, so, und wir twittern jetzt bitte alle aus dem Gottesdienst, sondern das wirklich irgendwie umfassender.
Genau, also wir Pädagogen, wenn ich das mal so allgemein sagen kann, sind natürlich ein wenig es gewöhnt oder gezwungen, immer zu schauen, was für Mehrwert enthält das. Also ist es jetzt einfach nur ein Ersatz, ein Medienersatz? Also ersetze ich jetzt beispielsweise die Tafel durch ein interaktives Whiteboard und der Unterricht bleibt der gleiche? Oder verändere ich etwas grundlegend in der Schulkultur? Und das ist, glaube ich, etwas, was man aber auch für jeglichen Bereich, für Unternehmen, für Kirche umwandeln kann, weil auch da ist ja die Frage, nützt es uns jetzt wirklich oder ist es einfach nur nice to have und es macht irgendwie Spaß oder das wäre sicherlich auch schon ein sinnvoller Effekt, aber es darf nicht der einzige sein.
Hast du noch weitere Herzensprojekte, von denen du uns berichten möchtest, die also an die Weltöffentlichkeit geraten sollen?
Ja, also ganz unbedingt die Literaturprojekte. Das ist im Prinzip etwas, was aber auch sehr crossmedial, meine Vision ist sozusagen, dass die Religionspädagogik crossmediale Literaturprojekt, die im AKD initiiert. Also was ja im Prinzip für zeitgemäße Literaturvermittlung nicht nur heißt, dass wir uns mit Printformaten beschäftigen, sondern auch das, was wir jetzt machen. So ein Podcast hat ja was mit Erzählen zu tun. Und dass sozusagen Heranwachsende auch in außerschulischen Arbeit tatsächlich religiöse Fragen oder in religiösen Fragen sprachfähiger werden, läuft meist über den Sektor selbst sprechen können, auch Erzählungen beurteilen können. Und das findet natürlich heute vor allem in Social Media Kanälen statt oder in Bookslams statt. Oder,
Was sind Bookslams?
Das machen Bibliotheken mittlerweile relativ häufig, also dass man sozusagen sich sein Lieblingsbuch heraussucht und aber in einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Schlagworten. Und da muss man nämlich den Punkt und den wesentlichen Faktor auch verstanden haben, präsentiert. Und dann wird sozusagen wie so ein Poetry Slam der Inhalt des Buches in relativ kurzer Zeit, in 5 Minuten, vorgestellt. Und dann gibt es eben auch einen Gewinner.
Spannend. Und dazu arbeitet ihr auch an Arbeitsmaterialien?
Genau. Also es gibt ganz konkret, das habe ich jetzt aber nicht gleich eingangs gesagt, weil es dann immer schon sehr eng führt, die Schmökerkiste Weltreligionen, die sich auch sehr altbacken anhört. Das ist ein Kooperationsprojekt mit einem außerkirchlichen Kooperationspartner mit Wortlaut, die aber ganz erfolgreich sozusagen Sprachbildung betreiben, aus der freien Wirtschaft kommen und für Kirchen, für Gemeinden, für Schulen Schmökerkisten bereitstellen. Und die sind auf uns zugekommen und wollten eben interreligiöse Bildung oder interreligiöse Literatur thematisieren. Und wir haben sozusagen jetzt das Projekt abgeschlossen. Diese Schmökerkiste kann man sich hier ausleihen im AKD, man kann sie käuflich erwerben. Aber darüber hinaus diese interreligiöse Bildung, die sozusagen in Fortbildung stattgefunden hat, ist so erfolgreich, dass wir jetzt beispielsweise auch in Luxemburg eine Fortbildung geben. Die haben ja keinen Religionsunterricht mehr, sondern ein anderes Fach, aber haben sozusagen, waren da sehr begeistert von dem Konzept, wie man eben crossmedial religiöse Bildung betreiben kann. Und dort geben wir im November 4 Tage eine Fortbildung. Also es ist sozusagen aus so einem reinen Printformat ein theologisches Thema erwachsen, was aber sich in Medienbildung eben sehr schön auch als Synergieeffekt gestaltet.
Und was ist die crossmediale Dimension da drin?
Ja, dass man eben beispielsweise Sprachbildung nicht nur mit Büchern betreibt, sondern man kann Fotostories zu einer bestimmten biblischen Erzählung gestalten, man kann ein Hörspiel erstellen, man kann ein Erklärvideo gestalten zu einer vielleicht unbekannten Bibelstelle. Also man muss begreifen, dass Literatur nicht nur Printformat ist, sondern alles, was mit, es gibt ja auch diesen Begriff Digital Storytelling, Digital Literacy, also das weitet sich natürlich immer mehr aus, war es aber letztendlich schon immer. Das macht mir sehr viel Spaß.
Ich habe da auch Playmobil-Männchen gesehen für die Erklärvideos.
Genau.
Damit arbeitet ihr dann mit
uns? Das war die eine Fortbildung im Frühjahr, genau. Also es war eben diese Fortbildung ganz konkret zu Erklärvideos und da gab es ganz verschiedenes Material, womit die Lehrer arbeiten konnten.
Ich merke, dass Playmobil-Videos bei kleinen Kindern auf jeden Fall sehr gefragte Kunst auf YouTube sind.
Ja, also tatsächlich auch in meiner Erfahrung als Religionslehrerin haben sich Schüler wahnsinnig ungern mit der Bibel, mit dem Medium Bibel beschäftigt. Ich hatte ja vor allem die 7., 8., 9. Klasse, also eine sehr, sehr schwierige Altersgruppe, die relativ schwierig mit solchen theologischen Fragen sich beschäftigen und durch solche Projekte haben sie sich aber sehr intensiv auch teilweise exegetisch beschäftigt. Das hätte ich anders, glaube ich, nicht geschafft. Also das war so meine persönliche Erfolgsstory, auch zu sehen, dass das eben nicht nur ein Medium ist, was sicherlich auch Spaß macht, sondern sie können tief einsteigen in eine Geschichte, weil sie in ihre Kleinteile zersetzen müssen.
Ja, und anders als wenn man es selber nachspielt, also ohne Figuren, sondern einfach so schauspielerisch, ist das natürlich wirklich datensparsam.
Genau.
Das finde ich auch immer spannend daran.
Ja, absolut.
Da müssen die Kinder nicht selbst vor die Kamera.
Ja.
Ich glaube, wir sind für heute mal wieder fast durch. Wir haben noch ein paar Termine für euch. Aber Paula, falls noch nicht alle deine Themen dran gewesen sind, hast du jetzt noch deine Chance.
Ich glaube, ich habe alle meine Themen genannt. Es war auf jeden Fall, die Zeit ging wahnsinnig schnell rum und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, ihr beiden.
Und du hast am Anfang, noch bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, dass du schon ganz lange nicht mehr in Mikro gesprochen hast, sondern das letzte Mal in deinen Kassettenrekorder.
Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe immer schon sehr medial gearbeitet, aber es ist bei mir eben bei Hörspielen vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ganz oldschool der Kassettenrekorder gewesen. Großer Sprung heute.
Und du kannst es vermutlich jetzt nicht sagen, aber kommt das jetzt auch in dein Medienrepertoire rein?
Habe ich tatsächlich auch vorgehabt für nächstes Jahr, Hörspiele. Also ob es jetzt ein Podcast sein wird, nicht, aber Hörspiele finde ich auch tatsächlich für Kinder und Heranwachsende ganz spannende Sache. Werde ich machen, habe ich mir vorgenommen.
Und hörst du eigentlich selber auch Podcasts?
Ja, ein paar. Also ich würde nicht sagen, dass es mein vorrangiges Medium ist, aber es gibt zwei nicht theologische, eher aus der literarischen Ebene, die ich tatsächlich regelmäßig höre.
Und willst du einen deiner Podcasts den Hörenden empfehlen, weil das ist auch so ein Standardblock, den wir gerne noch reinwerfen?
Also es gibt von Deutschlandradio eigentlich einen ganz guten Blog, den man nutzen kann, und von Carla Pau. Ich glaube, ihr Twitter-Name ist nochmal ein anderer, aber man findet sie auf jeden Fall als einer der bekanntesten, die sich mit dem Hashtag Booklover, glaube ich, beschäftigen, die auch sehr viel innovative Ideen für den Buchhandel sich überlegt hat und auch verschiedene Bücher vorstellt. Also ein Twitter-Account, der ist auf jeden Fall zu empfehlen, und die hat auch einen Podcast.
Wir werden das gleich auf jeden Fall suchen und dann könnt ihr es in den Shownotes sehen.
Ich würde diese Woche auch nochmal einen Podcast empfehlen, der nicht so aus meiner üblichen Podcast-DIY-Bubble ist, sondern vom Bayerischen Rundfunk. Der Zündfunk-Generator ist ein längeres Feature-Format, wo es um verschiedene Themen geht. Letztens war es irgendwie auch um Gramsci und die linke Theorie, wie sie von rechten Populisten mittlerweile gekapert wird, oder auch die Frage, wie ist eigentlich Feminismus, Frauen und Popkultur mittlerweile da. Was ich ganz nett finde, ist, dass er tatsächlich mit der normalen Radiomusik auch noch so zwischendurch irgendwie unterfüttert ist, und ich weiß gar nicht, ob er sich auch automatisch depubliziert aus meiner Podcast-App, zum Glück nicht. Das wäre meine Hörempfehlung, auch mal aus dem außerkirchlichen Bereich.
Wunderbar. Und habe ich das richtig verstanden? Das ist so soziologisch, bisschen politisch oder ganz breit gestreut?
Gesellschaft, Dingsbums.
Alles, was Menschen erleben können.
Gesellschaftspolitisch ist ja irgendwie auch sehr weit. Also die aktuelle Folge habe ich noch nicht gehört. Aus alt macht neu, wie nachhaltig ist Recycling in der Mode? Relativ breit aufgestellt und gut hörbar.
Wie lange geht der?
Immer so eine Dreiviertelstunde, hätte ich gefühlt gesagt, aber halt mit Musik zwischendurch. Für mich ist es nicht das Maximum, aber anderes Thema.
Das haben wir ja, glaube ich, in der Nulda-Folge
ausführlich besprochen.
Genau, und irgendwann gönnen wir uns immer auch einen ganz langen Podcast. Genau, aber für heute sind wir fast durch. Wir wollen euch noch ein paar Termine mitgeben. Und zwar machen wir heute einfach mal einen Barcamp-Termin-Blog. 3 Barcamps für euch. Und zwar, kurz gucken, das erste, was stattfindet, ist das Barcamp Barrierefreie Digitale Gesellschaft am 25. September in Potsdam. Da könnt ihr euch noch bis zum 31. August anmelden. Wo das geht, wie das geht, kommt natürlich auch in die Shownotes. Dann kommt als nächstes Barcamp am 9. Februar das Barcamp Nord.
Hanse Barcamp wird es vielleicht auch heißen, weil es mit der Bremischen Kirche zusammen mit der Nordkirche gemacht wird, die letztes Jahr zum ersten Mal eins gemacht haben. Am 9. Februar, der Ort steht noch nicht offiziell, ich schätze aber mal fast, dass es wieder in Hamburg ist. Und ich habe mit Doreen Diemann, der Internetbeauftragten der Nordkirche, letzte Woche auch sprechen können, und sie überlegen auch, wie das Format vielleicht auch nochmal ein bisschen breiter und weiterentwickelt werden kann, dass irgendwie diese Masse an Barcamps zu Kirche und Digitalisierung, obwohl sie irgendwie sehr gut laufen, vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange konzeptionell sind.
Schön. Und dann habe ich die Zeit zwischendurch mal genutzt und nach dem Barcamp in Saarbrücken geschaut. Heißt das zufällig Rallycamp?
Richtig.
Dann habe ich das. Es finden nämlich viele Barcamps lustigerweise in Saarbrücken statt. Ja. Genau. Und das ist aber das Rallycamp 2019, und das findet vom 10. bis zum 12. Mai statt.
Genau.
In Saarbrücken.
Sehr empfehlenswert.
Genau. Also eine Menge Angebote, Barcamps an vielen Orten in der Republik. Und wir sind durch für heute.
Wir sind durch heute und hören uns in 2 Wochen wieder. Hoffentlich, sehr wahrscheinlich.
Genau.
Mit spannenden Gästinnen. Man kann sich auch bei uns bewerben, damit wir nicht immer überlegen müssen, mit wem wir sprechen wollen, wer mit uns sprechen möchte.
Oder auch, wenn man nicht selber sprechen möchte, jemanden nominieren und uns sagen, sprecht doch mal mit. Ja, wunderbar.
Guti, dann vielen Dank dir, Paula.
Vielen Dank dir, Timo.
Vielen Dank dir, Steffi.
Tschüss.
Tschüss, ja. Macht's gut.